Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Neben dem Wetter bildet der ÖPNV und dessen Pannen und Tücken eines der beliebtesten Gesprächsthemen. Ob in der Stadt oder auf dem Land, wir sind alle davon betroffen, möglichst schnell und kostengünstig, im Idealfall noch klimaschonend, von A nach B zu kommen. Willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt, Wissen wie's läuft, dem Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Ich bin Gabi Zachmann und heute da mit einem Thema, das uns alle beschäftigt oder besser gesagt manchmal auch richtig wahnsinnig macht. Denn egal, ob wir für die letzte Meile auf dem E-Scooter stehen, aufs Fahrrad springen, mit dem E-Bike durch die Stadt rauschen oder ganz mutig den Fahrplan der Deutschen Bahn studieren. Mobilität ist irgendwie immer Thema. Die einen fluchen über den verspäteten Zug, die anderen über die E-Scooter auf dem Gehweg und alle zusammen fragen sich, wie soll man sich in dieser Stadt eigentlich noch vernünftig bewegen? Dabei ist das Angebot größer denn je. Carsharing, Ridepooling, On-Demand-Busse. Autonome Shuttles, das klingt doch alles ziemlich nach Zukunft. Nur fühlt sich der Weg zur Arbeit doch manchmal eher wie ein Abenteuerurlaub an. Und das System bleibt oft frustrierend. Besonders die Deutsche Bahn ist in letzter Zeit regelmäßig Gesprächsthema mit Verspätungen, Ausfällen und einem Service, der einfach nicht immer den Takt trifft. Gleichzeitig hören wir sollen möglichst umweltfreundlich unterwegs sein, das Auto stehen lassen, aber wie denn, wenn das Angebot einfach nicht verlässlich ist? Wie sieht also ein moderner, funktionierender und gleichzeitig klimaschonender Personenverkehr aus? Was wird gerade getestet, was funktioniert schon gut und was eben nicht? Dazu habe ich heute eine spannende Gesprächspartnerin bei mir, Nadine Kostorz-Weiß. Sie promoviert am Institut für Verkehrswesen am KIT und beschäftigt sich mit neuen Mobilitätsformen, Nutzerverhalten und Verkehrsdaten. Schön, dass du da bist, Nadine.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mal ganz konkret bei dir an, Nadine. Welche Mobilitätsangebote nutzt du selbst im Alltag? Wie mobil bist du, eher auf zwei oder auf vier Rädern oder auf Schienen unterwegs?
Ich nutze ganz viele verschiedene Angebote. Also wenn man sich überlegt, wie ich heute von zu Hause zur Arbeit gekommen bin, habe ich einen relativ untypischen Arbeitsweg wahrscheinlich fürs KIT, weil ich nicht in Karlsruhe oder naher Umgebung wohne, sondern in Frankfurt am Main. Und da sieht mein Weg normalerweise so aus, dass ich mein Klapprad habe. Damit fahre ich von zu Hause zum Bahnhof, nehme das mit in den ICE, fahre dann mit dem ICE vom einen zum anderen Hauptbahnhof und dann fahre ich mit dem Klapprad von dem Bahnhof an den Campus Süd.
Eigentlich schon ein typisches Beispiel für einen modernen Mobilitätsmix, den du da zeigst. Und dann bist du am KIT angekommen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag am KIT aus? Bist du da nur im Labor oder manchmal auch auf der Straße unterwegs?
Also wir arbeiten schon sehr viel vom Computer, aber natürlich ist es auch ganz wichtig, dass man immer mal wieder rausgeht. Also wir hatten gerade letzte Woche eine Veranstaltung in Hamburg. Wir machen momentan ein Projekt, das heißt Alike, was vom Verkehrsministerium gefördert wird. Und da geht es eben um ein autonomes On-Demand-Angebot in Hamburg. Und anlässlich des UITP-Summit, der letzte Woche in Hamburg stattgefunden hat.
Welcher Summit ist das? Kannst du uns das nochmal auseinanderdröseln?
Also der UITP-Summit ist quasi der weltweit größte Kongress im ÖPNV. Und der fand letzte Woche in Hamburg statt und damit eben quasi auch die Hamburgerinnen und Hamburger von dieser Fachwelt und profitieren können, gab es am Jungfernstieg ein Mobilitätsfestival, was so ein bisschen gezeigt hat, was Hamburg eigentlich gerade schon für die Verkehrswende tut und hat einige Projekte dort vorgestellt. Sonst ist es ja häufig so, dass viele Dinge passieren irgendwie hinter verschlossenen Türen oder eben für die Branchenakteure vor allem sichtbar. Und das war eben da das Ziel, dass man damit in die breite Öffentlichkeit das quasi rantritt, ein paar Sachen vorstellt, Möglichkeit für Fragen und Austausch bietet. Und sowas ist natürlich dann auch immer total wichtig.
Genau, Forschung, in die breite Öffentlichkeit tragen, ist ganz, ganz wichtig. Und du beschäftigst dich in deiner Promotion vermutlich nicht ausschließlich mit dem Mobilitätsverhalten der Hamburgerinnen und Hamburger. Welche Fragestellungen verfolgst du denn aktuell in deiner Promotion?
In meiner Promotion geht es um die Nutzung von On-Demand-Ride-Pooling. On-Demand-Ride-Pooling ist ein relativ neues Verkehrsangebot, jetzt verglichen mit Auto und Bahn und Fahrrad wahrscheinlich.
Ich grätsch gleich rein. Was ist Ride-Pooling?
Ride-Pooling ist quasi eine Verkehrsform, bei der versucht wird, möglichst ähnliche Fahrtwünsche in einem Fahrzeug zu bündeln. Und damit im Vergleich zum Taxi, wo ja eine Person von einem Fahrzeug jedes Mal einzeln befördert wird, Fahrzeugkilometer einzusparen. Verschiedene Personen teilen sich dann ein Fahrzeug und so wird versucht, eben die Gesamtverkehrsleistung zu reduzieren. Die meisten Angebote, die es in Deutschland gibt, sind app-basiert, sodass man ein Fahrzeug sich quasi bucht. Man kriegt dann einen virtuellen Haltepunkt in der direkten Umgebung angezeigt. Dort geht man dann hin, man wird vom Fahrzeug eingesammelt. Unter Umständen sitzt da schon jemand drin oder man fährt eben nochmal einen kleinen Schlenker, um nochmal jemanden auf dem Weg einzusammeln und dann wird man zu seinem Ziel gebracht.
Aber die Fahrtwege werden optimiert.
Genau. Also das hintendran stehen sehr viele verschiedene komplexe Algorithmen, die sich dann mit der Fahrzeugdisposition und dem Routing beschäftigen. Das ist nochmal ein komplett eigener Forschungsbereich. Ich schaue mir schon sehr die Nutzerseite an, unter welchen Umständen nutzen Personen dieses neue Angebot, welche Verkehrsmittel werden nicht mehr genutzt, sondern ersetzt. Welche Wege werden damit gemacht? Gibt es bestimmte Personengruppen, die diese Angebote nutzen? Gibt es bestimmte Personengruppen, die diese Angebote eben nicht nutzen? All das sind Informationen, die wir brauchen, um zu verstehen, wie diese Angebote heute genutzt werden und um eben dann auch in Simulationsstudien sich anschauen zu können, wenn wir Rahmenbedingungen dieser Angebote ändern, wie verändert sich denn dann die Nutzung?
Jetzt hast du mir erzählt, du arbeitest mit vielen Daten, Fahrten, Nutzungsverhalten, Nachfrage, Modellierungen und hast mir schon einiges genannt, was man aus diesen Daten herauslesen kann. Was kann man daraus nicht herauslesen? Was seht ihr nicht? Was wüsstet ihr noch gerne?
Eine große Lücke, die diese Erhebungen, die wir durchführen oder auch insbesondere Fahrzeugdaten, wenn man die sich anschaut, die beruhen ja immer auf durchgeführten Wegen. Wir haben keine Informationen zu nicht durchgeführten Wegen. Wir wissen wenig zu Leuten, die von solchen Angeboten nicht abgeholt werden. Und da ist dann sozusagen immer ein bisschen eine Tücke zu versuchen zu verstehen, woran liegt es? Wie muss sich das Angebot verändern, um diese Personen zu erreichen? Und gibt es ein System oder irgendwelche Rahmenbedingungen, zu denen die Leute dann auch zu dem Angebot und zu Mobilität finden würden oder ist es von vornherein ausgeschlossen?
Und wie kommt ihr zu euren Daten? Macht ihr eigene Umfragen?
Wir arbeiten mit diversen Datenquellen, aber insbesondere, weil alle neuen On-Demand-Mobilitätsangebote momentan eher räumlich sehr beschränkt nur verfügbar sind. Viele Sachen sind vor allem in Städten verfügbar und weniger auf dem Land. Hinzu kommt, dass natürlich auch die Bediengebiete jeweils in der Stadt sehr stark eingeschränkt sind. Teilweise sind auch die Bedienzeiten eingeschränkt, also dass gar nicht den ganzen Tag gefahren wird, sondern es gibt Angebote, die fahren zum Beispiel nur abends, um in Schwachlastzeiten zum Beispiel den ÖPNV zu unterstützen. Und dadurch sind diese klassischen Verkehrserhebungen, die es in Deutschland gibt, wie die MID oder das MOP oder die SAV, nicht so
gut. Jetzt hast du hier drei Abkürzungen genannt, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Das sind klassische Umfragen.
Genau,
wer gibt die in Auftrag?
Das Verkehrsministerium, Mobilität in Deutschland, MID, sie abgekürzt. Das ist die größte Erhebung, die Haushaltserhebung, die es in Deutschland zur Mobilität gibt. Da nehmen über 50.000 Leute daran teil.
Da werde ich angerufen und dann fragt mich jemand, wie fährst du?
Also man kann auch telefonbasiert teilnehmen. Die meisten Leute nehmen tatsächlich über einen Online-Fragebogen oder wahrscheinlich auch noch ein paar auf Papier-Fragebögen teil. Also es gibt erst Fragen zur Person, zur Haushaltssituation, zu so ein paar grundlegenden Themen wie hat man eigentlich einen Führerschein, hat man ein Auto zur Verfügung, wo lebt man? Also ist es eher ländlich, städtisch, suburban? Die MID findet alle 4 Jahre statt und dann gibt es immer noch mal so ein paar Zusatzfragen zu Einstellungen zu Verkehrsverhalten oder so ein paar Sondermodule, wo immer eine Teilstichprobe quasi für jedes Sondermodul noch. Manche Leute kriegen dann Fragen gestellt zum Fernverkehr und zu Urlaubsreisen. Manche Leute berichten ausführlicher übers Fahrradfahren, um so ein bisschen quasi jeden Teilbereich ein bisschen abzudecken. Aber vor allem ist es so, dass alle Personen, die dort teilnehmen, einen Tag alle Wege berichten, die sie an diesem Tag gemacht haben. Die schreiben dann quasi auf, morgens um 8 Uhr habe ich das Haus verlassen, bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Um 12.15 Uhr bin ich zu Fuß zum Restaurant gelaufen, um Mittagspause zu machen. Um 13 Uhr sind wir wieder zurück zur Arbeit gelaufen, zu Fuß. Und so wird jeder Weg da drinnen berichtet. Und das ist eine ganz große, wertvolle Datenbasis, um Mobilität in Deutschland zu analysieren. Dann gab es 30 Jahre lang, und das war tatsächlich eine Befragung, die bei uns am Institut analysiert wurde, das war das MOP, das Deutsche Mobilitätspanel. Die hatte ein bisschen einen anderen Charakter. Und zwar wurde da eine sehr viel kleinere Stichprobe, aber eben eine ganze Woche befragt, sodass die Leute eine Woche lang jeden Tag alle Wege berichtet haben. Es gibt eben viele Wege, die nicht jeden Tag täglich stattfinden, sondern eine Sportveranstaltung findet zum Beispiel nur einmal die Woche statt. Am Wochenende sieht natürlich die Mobilität auch ganz anders aus als unter der Woche. In der MID ist die Stichprobe sehr groß und es wird quasi jeden Tag wird ein Teil der Stichprobe befragt und so wird quasi die Woche dann im Schnitt auch abgebildet. Aber es ist natürlich für die Analyse einer Person, gibt nochmal ein bisschen mehr Aufschluss auf die Varianz innerhalb einer Person. Zudem ist es eine Panelbefragung, das heißt, die Leute nehmen im Optimalfall 3 Jahre hintereinander daran teil. Und auch das gibt Raum für viele verschiedene Analysemöglichkeiten. Aber diese Befragungen sind eben nur bedingt geeignet für die Analyse von so neuen Mobilitätsangeboten, weil eben der Anteil am Model Split momentan von diesen neuen Angeboten noch sehr, sehr gering ist. Und wenn wir dann quasi genau verstehen wollen, wer denn eigentlich diese Angebote nutzt und wie die Wege aussehen, die damit gemacht werden, da muss man quasi schon sich sehr gut eine Stichprobe zusammenstellen und am allerbesten adressiert man eben genau die Leute, die das Angebot bereits nutzen oder guckt halt in den Räumen, in denen das wirklich verfügbar ist, um dann auch eine Chance zu haben, mit Personen zu sprechen, die halt bewusst das Angebot nicht nutzen. Da gibt es dann natürlich verschiedene Gründe für. Entweder sind teilweise die Angebote gar nicht bekannt oder man sagt, ich habe eigentlich gar keinen Bedarf an anderen Verkehrsmitteln. Mein Mobilitätsmix ist so, wie er besteht, gerade in Ordnung. Gerade die Autofahrer, die sind dann ja häufig so, dass sie sagen, ich habe ein Auto, ich fahre immer mit dem Auto, ist mir egal, ob es da was Neues gibt.
Egal, ob ich im Stau stehe und keinen Parkplatz finde, aber ich bin es gewohnt und kann da meine Musik aufdrehen und mein Brot essen und bin da ganz zufrieden. Oder vielleicht nachgefragt unseren Podcast hören im Auto. Ist ja auch eine schöne Idee. Mal Hand aufs Herz, wie ehrlich sind denn die Leute in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Verkehrsmitteln, wenn sie befragt werden? Schummeln die da auch ein bisschen?
Im direkten Gespräch wahrscheinlich noch viel eher, als wenn man für sich das beantwortet. Aber natürlich, das ist immer ganz, ganz schwierig, das zu kontrollieren, weil wenn man jemanden so sehr plakativ fragt, ist dir Umwelt wichtig, sagen natürlich die wenigsten Leute, nö finde ich es irgendwie nicht wichtig. Damit muss man dann versuchen, umzugehen. Es gibt in Befragungen dann so verschiedene Möglichkeiten. Die Sozialwissenschaftler insbesondere lassen sich da ja ganz viele verschiedene Sachen einfallen, dass man eben nicht nur fragt, ist Umwelt wichtig, sondern fragen nochmal danach, wo man eigentlich einkauft und ob man Müll trennt oder solche Themen. Es gibt Möglichkeiten, Proxys zu bilden, um das irgendwie einzuordnen, aber die Ground Truth werden wir an der Stelle wahrscheinlich nie erfahren, weil das schwierig ist, das 1:1 abzubilden.
Jetzt sagst du, dass Befragungen vor allen Dingen für kommende und neue und innovative Verkehrsmittel immer nur in räumlich begrenzten Regionen stattfinden. Habt ihr denn Kooperationen mit Verkehrsbetrieben, mit Städten, über die du schon berichten kannst?
Wir haben am Institut natürlich eine ganze Bandbreite von Projekten und jedes Projekt hat irgendwie ein anderes Projektkonsortium und einen anderen Projektauftraggeber. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Konstellationen. Also wir haben Projekte, die von Ministerien beauftragt werden. Das vorhin genannte Projekt Like ist ein Projekt, was gefördert wird vom Ministerium. Das findet alles in Hamburg statt und die Verkehrsbehörde in Hamburg ist da auch beteiligt. Die Hochbahn in Hamburg ist beteiligt. Dann gibt es wiederum andere Projekte, die wir gemacht haben, wo neue Mobilitätsangebote vom Bund gefördert werden oder vom Land. Und dann ist innerhalb dieser Förderung eine Auflage, dass diese Projekte evaluiert werden müssen, um eben die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit dieser Angebote bewerten zu können. Und dann ist es auch wieder so, dass die Verkehrsverbünde oder Betreiber der Projekte oder Angebote eben dazu angehalten sind, eine Art Begleitforschung auszuschreiben, die dann wiederum von jemand Unabhängigen, und das sind dann in dem Fall wir mit eventuell noch anderen Projektpartnern, die Evaluation vornehmen müssen.
Das heißt, in der Hauptsache ist es Evaluation, das ihr betreibt für bestehende Projekte, oder macht ihr auch Vorschläge für Verkehrsunternehmen oder Städte?
Es geht immer so ein bisschen einmal den Status quo zu verstehen. Und dann geht es aber, ein weiterer Teil ist häufig, dass wir, wenn wir mit unseren agentenbasierten Nachfragemodellen aufbauen, bauen wir sowas wie einen digitalen Zwilling. Denn wir bauen quasi einen digitalen Dummy für eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Region. Und in einem agentenbasierten Nachfragemodell ist es dann so, dass jede Person, die in diesem Raum lebt, durch einen Agent repräsentiert wird. Und dieser Agent hat tatsächlich auch soziodemografische Eigenschaften. Also der hat einen Wohnort, der in der Haushaltskonstellation verankert, der hat ein Geschlecht, der hat ein Alter, der hat einen Erwerbsstatus, der hat einen Arbeitsplatz, wenn das eine Person ist, die erwerbstätig ist. Was wir dann machen, ist, dass wir simulieren eine Woche des Verkehrs in dieser Stadt, erstmal im Status quo. Also unsere Nachfragesimulationen gehen davon aus, dass die Verkehrsentstehung aktivitätenbasiert ist. Also jeder Agent hat quasi wie ein Aktivitäten-Stundenplan, kann man vielleicht sagen. In dem steht dann für die eine Person drin, Montag früh gehe ich zur Arbeit erstmal, dann habe ich in der Mittagspause vielleicht einen Freizeitweg. Abends fahre ich nach Hause von der Arbeit und dann mache ich nochmal einen Einkaufsweg, habe eine Einkaufsaktivität und dann komme ich nach Hause. Eine andere Person geht vielleicht morgens erstmal in die Schule, hat danach eine Freizeitaktivität, dann noch eine zweite Freizeitaktivität und kommt dann erst abends wieder nach Hause. Also das basiert auch alles auf eben diesen Wegetagebüchern, dass dann eben natürlich nicht nur Wege, sondern auch Aktivitäten immer wieder berichtet werden. Und so kriegt dann jeder Agent so eine Art Stundenplan und dann drücken wir im Modell montags um 0 Uhr auf Start und diese Simulation läuft dann quasi von Montag bis Sonntagabend durch. Und jedes Mal, wenn ein Agent eine Aktivität erfüllt, muss in den meisten Fällen dafür der Ort gewechselt werden, weil es eben zur Arbeit, zu einer Freizeitaktivität, zum Einkaufen, zu einer Erledigung geht. Und für diese Aktivität wird dann ein Ziel gewählt und dann ein Verkehrsmittel. Und so entsteht dann der Verkehr in dem Modell, das, was wir am Ende dann auswerten können. Und mit diesen Modellen können wir dann Szenarioanalysen machen, dass wir sagen, wir können entweder ein neues Angebot einführen, aber wir können auch die bestehende Infrastruktur einfach verändern. Vielleicht wird eine neue U-Bahn gebaut und der ÖPNV wird dadurch schneller. Vielleicht wird eine 30er-Zone eingeführt, sodass auf einmal in der Innenstadt die Autos einfach nicht mehr so schnell fahren. Und das ist dann häufig auch Teil unserer Projekte, dass wir so einen Blick in mögliche Zukünfte aufweisen, weil eben diese Szenario-Analysen häufig helfen Entscheidungsträgern. Also das visualisiert quasi Möglichkeiten ganz gut und dadurch ist es eine Unterstützung und eine Entscheidungsgrundlage.
Das heißt, dass die Mobilitätsavatare uns helfen, zu neuen Ideen zu kommen, Schwachstellen aufzuzeigen, Lösungswege aufzuzeigen und vor allen Dingen mal zu einer sauberen Analyse zu kommen.
Vielleicht aber auch umgekehrt halt Trägheit zu zeigen. Also Mobilität ist was sehr routinenbehaftet ist. Und nur weil wir sagen, wir stellen jetzt ein neues Angebot auf die Straße, ist ja nicht so, dass alle Leute von einem auf den anderen Tag ihr Verhalten vollständig ändern. Also wenn wir sagen, wir wollen den Anteil im ÖPNV erhöhen oder wir wollen eben den Anteil an Autos in der Innenstadt reduzieren, dann reicht es nicht, nur eine Straße 30er-Zone zu machen. Dann werden die Leute einfach im Zweifel die Parallelstraße benutzen und dann ist es denen auch egal. Also das ist auch die Wahrheit, die mit diesen Modellen dann auch ganz gut gezeigt werden kann, dass wenn man wirklich möchte, dass sich signifikante Anteile im Model Split verändern, dann muss man die Stellschrauben schon ganz schön stark drehen.
Also ich kann mir vorstellen, ein Ride-Pooling-Angebot für ländliche Gegenden am Wochenende, am Abend, das würde mit Sicherheit sehr, sehr gut angenommen werden. gibt es tatsächlich in meiner Gemeinde auch und da ist auch eine große Akzeptanz. Was kostet denn das eine Gemeinde, die beschließt, sie würden sowas gerne einführen? Glaubst du, da kommen enorme Kosten auf sie zu?
Also das ist immer so ein bisschen die Frage, womit man das vergleicht, weil der Betrieb eines Linienbusses ist natürlich auch teuer. Aber klar, also gerade heute, wo Personal auch einfach ein großer Faktor in diesem Kostenapparat ist, das kostet eine Gemeinde, dann ist auch immer die Frage, mit welchen Fahrzeugen wird das gemacht? Wie viele Fahrzeuge brauche ich? Reicht mir ein Fahrzeug? Brauche ich 10 Fahrzeuge? Will ich irgendwelche speziellen Fahrzeuge? Müssen die Fahrzeuge barrierefrei sein? Das sind ja dann auch immer wieder noch Zusatzanforderungen, die irgendwie auch Geld kosten. Aber der ÖPNV wird ja an vielen Stellen auch gefördert. Und wenn man gerade im ländlichen Raum eine Mobilitätsgarantie schaffen möchte, kann natürlich so ein On-Demand-System eine attraktive Alternative zu einem Linienbus sein, der eventuell vielleicht nur einmal die Stunde fährt. Also wenn man dann sagt, man bietet einen Flächenbetrieb an, der flexibler ist und auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann, ist das mit Sicherheit auch eine gute Idee.
Auf jeden Fall macht sowas eine Gemeinde attraktiv.
In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es ja auch vom Verkehrsministerium eigentlich eine Mobilitätsgarantie für den ÖPNV, dass man sagt, in bestimmten Zeiten muss es ein Angebot geben. Und es ist mit Sicherheit so, dass so On-Demand-Verkehrssysteme kein Ersatz für bestehende Verkehrssysteme im ÖPNV sind. Aber häufig ist es ja so, dass es irgendwie einen Bahnhof gibt, der halt nicht direkt vor der Haustür ist und wenn dann halt nur einmal die Stunde der Bus fährt und vielleicht dann auch noch nicht zuverlässig und dann irgendwie die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich halt meinen Zug verpasse oder dann kommt der Zug zu spät oder irgendwie sowas, dann ist es natürlich nicht attraktiv, sowas zu nutzen. Und wenn man versucht, eben die Lücken zu schließen zu eben den bestehenden Angeboten, die die Masse transportieren, weil wir brauchen die Schiene im nachhaltigen Verkehr, weil die Schiene eben wahnsinnig effizient ist, aber die Schiene ist halt nicht überall. Und das Thema letzte Meile ist ein wichtiges, weil Umstiege sind auch immer was, was für die Leute eigentlich nicht attraktiv ist. Und da muss man gucken, dass man die Hürden da so gut es geht abbaut.
Ja, genau, du sagst es. Also der klassische ÖPNV, der steht ja oft in der Kritik, volle Busse, unzuverlässige Fahrpläne, fehlende Anschlüsse. Was glaubst du denn, woran liegt das?
Wir haben natürlich in Deutschland einerseits das Problem, dass, also wenn wir in Richtung Deutsche Bahn denken, haben wir ein Infrastrukturproblem, dass da einfach viele Jahre Dinge nicht saniert wurden, dass der ÖPNV auch nicht priorisiert wurde und Autobahnen restauriert wurden und die Schiene eben nicht im selben Ausmaß. Und das merkt man halt aktuell. Wir hatten jetzt letztes Jahr die Riedbahnsanierung, wenn dann irgendwie so eine große Achse restauriert wird, wo viele Züge, die von Norden nach Süden und Süden nach Norden in Deutschland fahren, drüber fahren normalerweise, wenn die nicht befahrbar ist, hat das Auswirkungen auf das gesamte Netz und macht es natürlich einfach sofort weniger attraktiv. Im ÖPNV wird aber auch mehr gemeckert als auf der Straße im Normalfall. Also die Leute stehen ja auch im Stau und darüber wird weniger berichtet, habe ich das Gefühl. Und viele Leute nehmen das total in Kauf, dass sie jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit eine halbe Stunde im Stau stehen. Vielleicht wird es anders bewertet, weil sie das Gefühl haben, ich bin in meinem Safe Space und ich telefoniere nochmal und ich höre Radio oder höre einen Podcast. Vielleicht wird das deswegen auch mit zweierlei Maß gemessen.
Genau. Was müsste sich denn ändern aus deiner Sicht, damit die Leute mehr Bus und Bahn fahren?
Wenn es dann ein Rezept gäbe, womit man das sicher sagen könnte, eine Patentlösung, wenn es die gäbe, dann hätte man das wahrscheinlich schon umgesetzt. Verkehrswende in Deutschland funktioniert nur mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Wir müssen Angebote schaffen, die attraktiv sind und die mit Sicherheit auch zuverlässig sind. Aber wenn das Auto eine attraktive Alternative ist, wenn man kostenfrei parken kann, wenn in Stadtplanung Autos den meisten Raum einnehmen, dann ist es schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht Auto fahren. Also wir brauchen Maßnahmen, die den PKW in gewisserlei Hinsicht auch bestrafen, sodass es quasi weniger attraktiv wird. Wenn Parkraum auf einmal selten oder teuer ist und ich jedes Mal eine halbe Stunde nach einem Parkplatz suchen muss, dann ist wahrscheinlich auch wieder die Bereitschaft von einem oder anderen da zu überlegen, muss ich denn jetzt eigentlich wirklich mit dem Auto fahren oder fährt nicht eigentlich auch eine Bahn genau diese Strecke? Es gibt mit Sicherheit Gegenden in Deutschland, da ist man auf den PKW angewiesen, da gibt es keinen ÖPNV. Das ist ganz klar. Aber auch da muss man vielleicht dann überlegen, in der Verkehrswissenschaft gibt es auch den Begriff der Intermodalität, dass man einfach verschiedene Verkehrsmittel auf einem Weg kombiniert. Und auch sowas kann ja eine Möglichkeit sein, dass man sagt, naja, wir gucken halt, dass die Innenstädte entlastet werden, dass wir da Räume schaffen, die eben autofrei sind und irgendwie deshalb mehr Lebensqualität wieder für die Leute bieten. Wir nehmen gerade im Juni auf und heute ist mal wieder ein wahnsinnig heißer Tag. Und da ist es auch, wenn man irgendwie einen Parkplatz dafür umfunktioniert, ein paar Bäume hinzustellen, dann haben wir alle Schatten und das macht die Lebensqualität wahrscheinlich in der Stadt schon irgendwie besser. Aber momentan ist es ja doch so, dass es viel Platz auch gibt, der den Autos einfach eingeräumt wird. Und wenn der halt da ist und das Auto eine attraktive Alternative ist, dann haben die Leute ja auch im Zweifel keinen Grund umzuschwenken. Also natürlich weiß jeder in der Theorie, dass Umwelt wichtig ist. Natürlich weiß jeder oder viele, dass der Verkehrssektor in Deutschland viele Emissionen produziert und dass es da eine Verhaltensveränderung bräuchte. Aber die sucht man ja gerne dann bei den anderen und fasst sich nicht so gerne an die eigene Nase. Und da muss man eben gucken, dass man Alternativen schafft, die funktionieren, die attraktiv sind, sodass sie angenommen werden. Und umgekehrt darf man dann auch, finde ich, in der Politik Entscheidungen treffen, die die Autonutzung privat in manchen Stellen einfach reduzieren.
Gibt es Dinge, die man sofort umsetzen könnte? Ein Quick Win?
Ich wohne in Frankfurt gerade. Vor kurzem hat der ADFC die neuen Evaluation für fahrradfreundliche Städte rausgegeben. Und das ist schon so, dass in Frankfurt in den letzten Jahren viele Radspuren auch markiert wurden oder abgetrennt wurden. Und das ist was, was natürlich zum Beispiel Fahrradfahren auch sehr viel attraktiver macht, weil man sich einfach sicherer auf der Straße fühlt, als wenn man sich mit LKWs und anderen großen Fahrzeugen das teilen muss. Fahrradstellplätze schaffen, auch ein Thema. Wenn ich irgendwo mein Fahrrad gut abstellen kann und irgendwie einen guten Weg habe, das ist wahrscheinlich einfach als den ÖPNV vollständig zu sanieren. Und das ist was, was irgendwie einfach geht.
Stimmt, genau. Ja, stimmt. Das geht schnell und einfach, ja. Wenn ich weiß, ich kann mein Fahrrad gut abstellen. Das hilft schon sehr. Wie gut werden denn On-Demand-Angebote angenommen? Ihr habt es ja getestet.
Es gibt schon sehr viele Leute, die wahnsinnig davon profitieren. Gerade wenn wir mit Leuten sprechen, wir führen ja nicht nur Befragungen, sondern auch Interviews dann häufig durch, um einfach nochmal einen tieferen Einblick zu bekommen. Und wir merken schon, dass gerade Personen, die kein Auto haben, das häufiger nutzen als Personen, die immer ein Auto zur Verfügung haben. Aber On-Demand und On-Demand ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, weil es gibt quasi On-Demand-Angebote, die den ÖPNV ergänzen. Das Projekt mit Moja in Hamburg, das ist ein On-Demand-Angebot, aber das ist ganz anders aufgestellt. Das ist quasi innerstädtisch verfügbar. Das ist in Hamburg, ist eine Metropole, in dem es wahnsinnig viele Angebote gibt. Das Preisschema ist ein anderes als bei Diensten, die in den ÖPNV integriert sind. Und auch da unterscheiden sich die Nutzer einfach sehr stark. Wenn wir jetzt von Projekten sprechen, wo wir den ÖPNV mit On-Demand ergänzen, sehen wir, dass vor allem die vielen Nutzer die sind, die häufig kein eigenes Auto zur Verfügung haben, die sehr auf den ÖPNV angewiesen sind, bei denen aber eigentlich die klassischen Verbindungen im ÖPNV momentan ein bisschen umständlich sind. Das sind häufig Leute, die Verbindungen fahren regelmäßig, die mit Umstiegen und Wartezeiten verbunden sind. Und wenn da dann ein Angebot schafft, was in einem bestimmten Raum flexibel ist, wo man auf einmal die Möglichkeit hat, entweder die Wartezeit vom Bus, der halt nur einmal die Stunde kommt, nicht mehr in Kauf nehmen zu müssen, sondern jedes Mal, wenn man ankommt, direkt fahren zu können oder eben statt zweimal umzusteigen, auf einmal eine Direktfahrt hat und sich den Umstieg sparen kann. Die Leute sind wahnsinnig dankbar für sowas. Wir sehen aber auch natürlich, dass es einfach ein kleiner Teil der Menschen ist, die das dann nutzen und die Leute, die Auto fahren, teilweise die Angebote gar nicht kennen. Also gerade wenn Stadtrandgebieten angeboten wird vom ÖPNV, dann sind es ja auch häufig nur eine Handvoll Fahrzeuge, die da ständig fahren. Das wird auch vor allem auf den ÖPNV-Kanälen beworben und die Leute kriegen das dann vielleicht mit. Aber wir kriegen auch häufig die Rückmeldung, dass sie sagen, ja, aber meine Bekannten fahren ja Auto und die brauchen das ja nicht.
Aber ich glaube, die Attraktivität kann man steigern, zum einen über den Preis und zum anderen, indem man möglicherweise auch Veranstaltungen damit koppelt.
Genau,
also ich hole mir eine Konzertkarte und da habe ich plötzlich ein Ticket dabei für den öffentlichen Nahverkehr und ich kann zum Beispiel mir ein Ride-Pooling-Angebot holen mit genau dem gleichen Ticket, nämlich zum gleichen Preis wie den Nahverkehr, bloß eben Samstagabend um 23.30 Uhr.
Also da habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, Ride-Pooling und Ride-Pooling sind in Deutschland auch einfach sehr unterschiedlich. Es gibt mittlerweile sogar zwei Artikel im Personenbeförderungsgesetz, die das beides differenzieren. Es gibt nämlich einmal diese in den ÖPNV integrierten Angebote und die dürfen dann auch gar nicht viel teurer sein als der klassische ÖPNV. Das ist auch wieder von Angebot zu Angebot ein bisschen unterschiedlich. Manchmal reicht es, wenn man ein Deutschlandticket oder eine Einzelfahrt hat, darf man einfach so mitfahren. In manchen Angeboten ist es, dass man wie noch einen Komfortzuschlag von 1 oder 2 Euro zahlt. Und dann gibt es Angebote, die wiederum so einen distanzbasierten Tarif noch haben. Aber auch da sprechen wir von einem Zuschlag von 3-4 Euro im Schnitt. Privatbetreiber. Da gibt es, glaube ich, aktuell meine ich sogar nur Moja in Deutschland, die das als Privatbetreiber machen, weil Clever Shuttle nach der Corona-Pandemie Insolvenz angemeldet hat, die Deutsche Bahn als Investor ausgestiegen ist und das war quasi so der zweite große Privatbetreiber. Dieses gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Moja hat vom VW-Konzern eigens designte Fahrzeuge für genau diesen Ride-Pooling-Zweck. Das sind Fahrzeuge, die basieren auf einem Crafter, die haben aber besonders große Sitze, die garantieren für Privatsphäre, obwohl man sich die Fahrt mit anderen Leuten teilt. Die haben aber auch ein ganz anderes Preissegment. Und da ist es auch total witzig, weil bei denen die Marketingkampagnen, würde ich sagen, schon sehr gut auch funktionieren. Also Nachhaltigkeit wird natürlich in dem Zuge auch immer wieder beworben, dass es besser ist, als mit dem Auto zu fahren und früher hatte Moja mal den Slogan Bring the City Back to the People, weil man gesagt hat, momentan gehört die Stadt ein bisschen den Autos und eigentlich wollen einen lebenswerten Raum und dafür müssen wir ein bisschen die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren. Da haben ganze Werbekampagnen drauf aufgebaut und als wir mit den Personen Interviews geführt haben mit Nutzern, dann war das wirklich häufig so, dass einerseits so eine sehr emotionale Bindung zu diesem Produkt irgendwie bestand und dass man das mit sehr viel Komfort und Wohlfühlen und aber auch wirklich dem Faktor, das sind elektrische Fahrzeuge, wir teilen extra Fahrten und Umweltbewusstsein hat da eine ganz große Rolle gespielt. In den Angeboten, die in den ÖPNV angegliedert sind, ist eher das Thema Komfortzuwachs durch geringere Reisezeiten ein Thema. Und ja, das Thema der Umwelt und viele von den Fahrzeugen fahren eben elektrisch heutzutage, das wird dann auch genannt, aber nicht an erster Stelle. Und in Hamburg haben die Leute natürlich einen ganzen Blumenstrauß an Alternativen in der Innenstadt, die man nutzen kann. Und da gibt es dann vielleicht mal keine Direktverbindung, aber es ist eben auch viel Abwägen zwischen verschiedenen Alternativen. Und man ist bereit, das gelegentlich zu nutzen. Es ist auch Ride-Pooling-Angebote werden von sehr wenigen Leuten nur tagtäglich genutzt. Gerade dieses etwas teurere Angebot in Hamburg ist eher was für Gelegenheitsnutzer. Insbesondere auch zu den Abendstunden und am Wochenende haben wir da die Nutzungspeaks in den Abendstunden oder teilweise auch nachts, weil der typische Nachtfahrer kommt ja von irgendeiner Aktivität meistens, die vielleicht dann auch mit Alkohol verbunden war oder wo man dann müde ist und gar nicht mehr mit dem eigenen Auto fahren möchte oder das eigene Auto auch nicht zur Verfügung steht in dem Szenario und der ÖPNV ist nachts aufgrund von Sicherheitsbedenken und eben einem geringeren Takt dann auch nicht mehr so attraktiv und dann sagt man, hey, jetzt gönne ich mir das. Die in den ÖPNV integrierten Angebote werden häufiger genutzt, auch für Pendelwege. Aber da ist natürlich auch einfach eine ganz andere Preisstruktur, die dahinter liegt. Und wirklich auch ein anderer Blumenstrauß an Optionen, den die Personen häufig haben. Also wir haben jetzt gerade in einem Projekt, was wir auch in Mannheim gemacht haben, haben wir auch mit vielen Personen, die eine Mobilitätseinschränkung haben, gesprochen, die gesagt haben, klar hat Mannheim eigentlich ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz, aber auch mit der Einschränkung, die ich habe, sind die Haltestellen teilweise schwierig zu erreichen. Und gerade im Sommer, wenn es heiß ist, ist auch an der Bushaltestelle zu warten für mich schwierig. Oder Umstiege zu meistern ist dann noch schwieriger. Oder im Winter bei Glätte ist es problematisch. Und gerade die Personen profitieren wahnsinnig davon, dass es eben dieses flexible Angebot gibt, was noch näher an die Person quasi rankommt und die Wege verkürzt und in dem Zuge auch sehr viel soziale Teilhabe und Autonomie wieder ermöglicht den Leuten.
Absolut, genau. Und wenn wir uns jetzt diesen Mix aus neuen Angeboten anschauen, da spielt das autonome Fahren natürlich auch zukünftig mit Sicherheit eine Rolle. Das ist ein ganz spannender Aspekt. In Mannheim, in Friedrichshafen, in Karlsruhe fahren autonome Kleinbusse schon. noch mit Sicherheitsfahrer an Bord. Was kostet denn so ein einziger autonomer Kleinbus inklusive Infrastruktur? Grob überschlagen, hast du da eine Idee? Ist sowas sehr teuer? Ist es sehr aufwendig?
Aktuell sind die autonomen Fahrzeuge ja alle noch keine Serienfahrzeuge und dadurch sind die schon sehr, sehr, sehr viel teurer als ein normaler PKW. Wenn wir jetzt irgendwann dazu übergehen, dass diese Fahrzeuge in Serie produziert werden, wird natürlich der Fahrzeugpreis nochmal ein bisschen reduziert. Aber trotzdem liegt er über dem Fahrzeugpreis von einem normalen Fahrzeug. Im Umkehrschluss ist es aber natürlich so, dass wenn wir irgendwann den Zustand erreichen, dass wir uns das Personal sparen, was ja momentan in dem Betrieb schon ein sehr hoher Wirtschaftlichkeitsfaktor ist, dass einfach viele, viele Kosten, die da in dem Betrieb anfallen, sind eben die Personalkosten, wenn man das dann irgendwann gegenrechnen kann. Wenn es eben nicht mehr in jedem Fahrzeug einen Begleitfahrer braucht, sondern es eben eine Leitzentrale gibt, wo eine Person mehrere Fahrzeuge gleichzeitig beaufsichtigen kann, dann gibt es die Ersparnis ja wieder an der anderen Seite.
Ist es das der große entscheidende Vorteil am autonomen Fahren? Wir sparen Personalkosten.
Einerseits das, andererseits ist natürlich auch die Verfügbarkeit kann durch so einen autonomen Service gesteigert werden, weil der ja theoretisch rund um die Uhr zur Verfügung stehen kann. Sicherheit ist ein Thema. Da gibt es momentan wahnsinnig viele Leute, die sich ja aus diversen Perspektiven mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Aber wenn denn die Systeme einwandfrei funktionieren, dann schaffen wir vielleicht auch ein sichereres Verkehrssystem.
Hättest du Angst, dich in ein autonomes Fahrzeug, in einen autonomen Bus zu setzen?
Ich saß bereits paar Mal in autonomen Fahrzeugen in unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Ich habe, glaube ich, meine erste Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug in Bad Birnbach vor mittlerweile über 6 Jahren gemacht. Und damals war das noch ein Fahrzeug, was eigentlich nur in Schrittgeschwindigkeit gefahren ist und es war schon noch sehr weit entfernt von einem menschlichen Fahrverhalten. Sobald auch nur wie ein Blatt vorne an den Sensor gekommen ist, musste der Begleitfahrer das Fahrzeug runterfahren, den Fahrtvorgang neu starten. Und es war, sage ich mal, ein unnatürliches Fahrverhalten. Letzte Woche habe ich in Hamburg eine autonome Testfahrt mit dem neuen ID.Buzz AD von Volkswagen gemacht. Und das war tatsächlich ein Fahrzeug, was im Hamburger Stadtverkehr, wo Baustellen, andere Autos, Fußgänger, Fahrradfahrer, Ampeln etc. pp. Waren. Und wir sind 20 Minuten durch die Hamburger Stadt gefahren und es war alles ohne Probleme. Der Sicherheitsfahrer musste kein einziges Mal eingreifen und es hat wirklich gut funktioniert. Und das macht Hoffnung und das zeigt, dass sich da technisch ganz viel getan hat in den letzten Jahren. Und wir gespannt sein dürfen, wann es allen Leuten zur Verfügung steht. Aber ich glaube daran, dass sich da in der Technik wahnsinnig viel tut.
Jetzt kommen wir von Hamburg mal runter nach Baden-Württemberg. Hier gibt es das Projekt Rabus. Was bedeutet denn das, diese Abkürzung? Und was ist denn deine wissenschaftliche Einschätzung dazu?
Rabus ist auch ein Projekt, das bei unserem Institut bearbeitet wird und das steht für das Reallabor für den automatisierten Busbetrieb im ÖPNV. Da geht es eben dann auch darum, dass man bestehende Lücken aktuell, die es eben im ÖPNV gibt, insbesondere in ländlicheren Regionen, mit diesen autonomen Shuttles schließen kann und da insbesondere die letzte Meile und die Anbindung zu bestehenden Bahnverbindungen oder größeren Umstiegspunkten schließen kann. Also einerseits fuhren natürlich auch in Friedrichshafen die Shuttles sowohl in der Stadt als auch zwischen der Innenstadt und dem Klinikum und dem Universitätscampus. Also das ist, glaube ich, auch eine Überlandstrecke, die Fahrzeuge da fahren. Also unter verschiedenen Rahmenbedingungen wurden die bereits getestet. Aber als zweiter Bestandteil sozusagen, wo auch unser Institut wieder aktiv war, war auch ein bisschen Potenziale in Gesamtbaden-Württemberg eben für solche Gebiete zu evaluieren, wo eben solche autonomen Shuttles einen Mehrwert bieten können.
Wie bewertest du denn solche Pilotprojekte? Wo stehen wir da wirklich? Technisch, aber auch gesellschaftlich?
Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass diese Pilotprojekte durchgeführt werden, weil technisch funktioniert das alles nicht im Labor, sondern die Sachen müssen eben im echten Betrieb auf der Straße getestet werden. Und gesellschaftlich ist es auch ganz, ganz wichtig, weil wir diese Projekte brauchen, damit die Leute mit den neuen Technologien in Berührung kommen, um Hürden und Ängste abzubauen. Also Ich würde behaupten, jeder, der so eine Testfahrt, wie ich es letzte Woche mal erlebt hat, der verliert nach 5 Minuten das Bewusstsein dafür, dass wir gerade eigentlich in einem Auto sitzen, das nicht von einem Menschen gesteuert wird. Sondern wenn das alles funktioniert, fängt man an, nach draußen zu gucken, so wie man es im normalen Fahrzeug auch tut, oder fängt an, auf sein Handy zu gucken oder sich zu unterhalten, und schenkt eigentlich der Tatsache, dass das autonome Fahren gerade hier stattfindet, gar nicht mehr so viel Bedeutung. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass man Menschen in so Fahrzeuge setzt, dass sicher sein muss, dass die Technologie funktioniert. Und der deutsche Rechtsapparat ist da ja auch im Vergleich zu anderen Ländern wie China oder USA sehr viel strenger und kontrolliert sehr viel mehr. Und es gibt sehr viel mehr Hürden bei der Zulassung von Fahrzeugen etc. pp. Und das ist auch gut, dass es diese Kontrolle gibt. Aber ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass es diese Projekte gibt, um im kleinen Rahmen zu evaluieren, funktioniert die Technik, und dann eben Erfahrungen zu machen und eben auch den Menschen die Möglichkeit zu geben, auszuprobieren, dass es funktioniert.
Was glaubst du, welche Rolle spielen autonome Fahrzeuge im Mobilitätsmix der Zukunft?
Sprechen wir über autonome Fahrzeuge im ÖPNV oder im Privaten?
Im ÖPNV.
Ich glaube, im ÖPNV haben wir da wirklich ein ganz großes Potenzial. Ich hoffe, dass wir schaffen, dass wir diese autonomen Fahrzeuge dafür nutzen können, dass wir Lücken schließen, die aktuell im Angebot bestehen. Und ich hoffe, dass wir aber zeitgleich auch schaffen, nicht die Schiene zu kannibalisieren. Weil wenn wir am Ende alle nur noch in diesen kleinen Shuttles durch die Gegend fahren und niemand mehr Bus und Bahn fährt, dann haben wir nichts gewonnen. Weil wir brauchen die Schiene und wir brauchen den massenfähigen ÖPNV, ganz klar als Rückgrat eines nachhaltigen Mobilitätssystems.
Das sagen ja alle Leute. Jeder will nachhaltig unterwegs sein. Keiner behauptet das Gegenteil. Aber was bringt uns jetzt tatsächlich dazu, unser Mobilitätsverhalten zu ändern? Was muss ich haben, um mein Auto stehen zu lassen?
Die Überzeugung, dass es nicht gefahren werden soll. Und das fällt natürlich leichter, wenn es eine Alternative gibt, die eben auch gut funktioniert.
Welche Rolle spielen denn da Gewohnheiten, emotionale Faktoren bei der Verkehrsmittelwahl? Ist es manchmal fast sowas wie eine Verkehrsreligion?
Ganz sicher. Also ich glaube, wir haben wenige Verhaltensmuster, die so routinebasiert sind wie Mobilität. Die wenigsten Personen fangen ja an, bei einem Weg, den sie regelmäßig zurücklegen, jedes Mal aktiv zu hinterfragen, welches Verkehrsmittel nutze ich denn dafür, sondern das hat man irgendwann mal in seinem Leben entschieden. Und dann ist es im Normalfall auch so, dass ich dieses Verkehrsmittel immer benutze. Wenn ich jetzt an meine Eltern denke, wenn die mit dem Auto irgendwo hinfahren, dann startet wahrscheinlich der Entscheidungsprozess in dem Moment häufig, wenn Google nach der besten Route gefragt wird. Aber dass vielleicht andere Verkehrsmittel gerade eine bessere Alternative sein könnten, darüber denkt man eben häufig nicht nach. Und ich glaube, das geht eben ganz, ganz vielen Leuten so. Also vielleicht muss man da auch ein bisschen Transparenz schaffen. Ich meine, mittlerweile ist es ja eigentlich auch so, dass Google einem auch anzeigt, wenn der ÖPNV schneller ist. Du hast gerade gesagt, sprechen wir da von Religion. Das ist mit Sicherheit auch so, dass es einfach viele manifestierte Überzeugungen gibt. Und es gibt die Leute, die verteufeln das eine und lieben das andere. Und ich glaube, viel hat in Mobilität damit zu tun, dass man eben mal eine positive Erfahrung machen muss. Und wenn man mal eine positive Erfahrung gemacht hat, dann ist man da vielleicht auch dann eher bereit, nochmal sein Verhalten zu hinterfragen. Aber wir sehen das natürlich an ganz, ganz vielen Stellen. Mobilität, Verhalten werden nur in ganz seltenen Fällen verändert. Also meistens gibt es irgendeine Art von disruptivem Ereignis, dass halt entweder mal eine Strecke gesperrt ist oder man halt irgendwie, weiß ich nicht, sich den Fuß gebrochen hat und halt nicht mehr mit dem Rad fahren kann und dann anfangen muss, über Alternativen nachzudenken, oder Auto das Auto kaputt ist oder irgendwie sowas. Dann fängt ja bei vielen Personen erst das Umdenken an. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir brauchen, auch wenn wir Verkehrswende gestalten wollen, meiner Meinung nach eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche, weil wenn wir alle Rahmenbedingungen immer so stehen lassen, wie sie aktuell sind, gibt es, glaube ich, nur einen kleinen Teil, der aus Überzeugung das Verhalten verändert. An irgendeiner Stelle muss die Politik vielleicht auch anfangen einzugreifen, und natürlich müssen Angebote geschaffen werden, und das ist wichtig, dass man die schafft, und der ÖPNV muss dahingehend ausgebaut sein, dass er so oft frequentiert, dass man das Gefühl hat, wenn ich jetzt eine Bahn verpasse, stehe ich nicht für immer an der Haltestelle und komme da nie wieder weg oder verliere so unendlich viel Zeit, dass sich das für mich einfach nicht rentiert. Wir brauchen Fahrradinfrastruktur, die attraktiv für die Nutzung ist. Wir brauchen auch Räume, in denen wir gerne zu Fuß gehen und in denen wir keine Angst haben, dass wir überfahren werden. Und dann können wir eben durch so viele kleine individuelle Insellösungen nochmal Lücken schließen, die dann sowas wie ein E-Scooter oder eben ein On-Demand-Angebot oder auch Bikesharing sein können.
Gibt es denn Unterschiede im Mobilitätsverhalten zwischen den Generationen? Fährt Gen Z anders als die Babyboomer?
Also das ist mit Sicherheit, dass wir so Alterskohorteninfekte auch haben, aber das kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, dass nur die einen das machen und nur die anderen das. Wir sehen mit Sicherheit Kohorteneffekte und wir sehen jetzt zum Beispiel gerade bei den On-Demand-Angeboten sehen wir, dass wir eine starke Nutzergruppe haben zwischen 30 und 50. Aber wir sehen genauso, dass es in allen Generationen Leute gibt, die gerne Fahrrad fahren. Ich glaube, gerade so das Thema Auto ist natürlich was in den letzten Jahren in Deutschland. Man wurde sehr stark damit sozialisiert, dass alle Leute einen Führerschein gemacht haben, dass viele Generationen immer ein Auto bekommen haben, sobald man 18 wurde. Dahin haben wir jetzt einen Trend, der so ein ganz bisschen abflacht. Der Führerschein ist ja auch wahnsinnig teuer geworden und auch nicht mehr jeder hat unbedingt ein eigenes Auto. Wir haben umgekehrt das Fahrrad, das irgendwie seit Corona ein totales Lifestyle-Produkt auch wieder geworden ist und viele Leute investieren wahnsinnig viel Geld in schicke Rennräder und irgendwie das ist auch ein neues Statussymbol. Und ich glaube, da sieht man auch so ein bisschen einen Wandel vielleicht, dass früher war ausschließlich das Auto ein Statussymbol. Mittlerweile ist es so, dass auch ein Fahrrad oder die bewusste Entscheidung, eben kein Auto zu haben, ein Statussymbol sein kann. Das stellen wir auch irgendwie fest, wenn wir Interviews teilweise mit Nutzern von neuen Mobilitätsangeboten führen, dass die total stolz darauf sind, dass die so innovativ mobil sind und dass die da sich was drauf einbilden, dass die quasi Nutzer der ersten Stunde sind und dass die auch das nach außen tragen, dass das für die ganz wertvoll ist, dass die das eben nutzen.
Also sozialer Status und Einkommen beeinflussen auch das Mobilitätsverhalten?
Mit Sicherheit ganz stark.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und sagen, Tesla zum Beispiel plant ja ein Robotaxi für 2026. Das klingt futuristisch, das klingt nach Science Fiction. Ich rufe mir ein Taxi und da sitzt wirklich gar keiner drin. Ist das realistisch und würde sich dadurch unser Nahverkehr komplett ändern?
Also in Amerika fahren ja diese Robotaxis bereits. Waymo ist ein Anbieter, den es gibt. In China gibt es Robotaxi-Anbieter, die bereits auf dem Markt sind. Das sind Länder oder auch Städte, die natürlich nicht unbedingt den ÖPNV haben, den wir in Deutschland haben. Ich glaube, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, dass wir einen Rechtsrahmen schaffen, der eben dazu führt, dass nicht jeder sich von einem Robotaxi alleine von A nach B fahren lassen kann.
Sonst haben wir ja auch nichts gewonnen.
Genau, sonst haben wir nämlich gar nichts gewonnen, sonst haben wir nur noch mehr Fahrzeuge. Also momentan haben wir in Städten ja häufig das Problem, dass wir viele stehende Fahrzeuge haben und wahnsinnig Platz auf stehende und parkende Fahrzeuge drauf geht, wenn jeder nur noch mit einem Robotaxi unterwegs ist. Und diese Fahrzeuge im Zweifel gar nicht mehr stehen, sondern alle den ganzen Tag nur noch fahren, dann reichen unsere aktuellen Straßenkapazitäten sehr wahrscheinlich nicht dafür aus. Auch wenn es theoretisch viel Bündelungseffekte gibt, dass ein Fahrzeug dann natürlich von vielen Personen hintereinander genutzt werden kann, wenn jeder anschließend nur noch Robotaxi fährt, haben wir trotzdem Stau.
Und wenn wir jetzt mal realistisch 20 Jahre in die Zukunft schauen, wie sieht die Mobilität in der Stadt und auf dem Land aus? Was glaubst du?
Ich hoffe, dass wir schaffen, das Fahrrad, das zu Fuß gehen und den ÖPNV aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass in 20 Jahren der ÖPNV um autonome Fahrzeuge ergänzt wird und dass wahrscheinlich in so Insellösungen die autonomen Fahrzeuge fahren. Man muss aber wahrscheinlich einen regulatorischen Rahmen schaffen, der eben nicht erlaubt, dass jede Strecke mit so einem autonomen Fahrzeug direkt gefahren werden kann, sondern wenn es denn ab einem gewissen Punkt eine Bahn gibt, die parallel zu dem Robotaxi oder dem autonomen On-Demand-Shuttle fahren würde, dass man eben das einfach als Fahrt nicht mehr anbietet, sondern einfach sagt, ich bringe dich jetzt zu dem Bahnhof und da fährt dann die U-Bahn und
da
ab dem Punkt steigst du
um.
Und das ist eben, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diesen regulatorischen Rahmen passend zu den Verkehrszielen, würde ich sagen, mitdenken. Und dann wird es natürlich auch nach wie vor normale Autos geben. Aber ich hoffe, dass wir schaffen, den ÖPNV, das Fahrradfahren und das Zu-Fuß-Gehen so attraktiv zu machen. Und ich vermute, dass auch diese ganzen On-Demand-Angebote, die es momentan gibt, wir haben vorhin drüber gesprochen, Ride-Pooling, Bike-Sharing, E-Scooter, Carsharing, dass all das auch weiterhin bestehen bleibt und wahrscheinlich noch ein bisschen etablierter sein wird als heute.
Also ganz überflüssig wird mein Auto nicht werden, aber Teil eines attraktiven Mixes auf jeden Fall. Und vielleicht schicken wir ja dann auch irgendwann unsere Drohnen zum Einkaufen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Was mich jetzt nochmal bewegt, das ist tatsächlich ganz klar die Frage, wie erreicht man abgehängte ländliche Regionen besser? Ich habe lange in Wien gelebt und da war das überhaupt kein Thema, das Auto stehen zu lassen, weil ich genau wusste, 24 Stunden habe ich in schneller Taktung und mit geringem Abstand die nächsten Haltestellen, die nächsten Bahnen. Das war überhaupt keine Frage. Und preiswert war das Ganze ohnehin. Aber abgehängte ländliche Regionen, wie wir sie ja auch in Deutschland haben, wie erreiche ich die besser? Was sind denn wirklich realistische Lösungen? Lösungen, die wir schnell umsetzen können.
Das hängt natürlich sehr stark vom räumlichen Kontext der ländlichen Gebiete ab, auch wie viele Personen dort leben, was da irgendwie eine gute Anbindung irgendwie sein könnte. Wie weit sind diese ländlichen Gebiete vom nächsten Stadtkern entfernt? Gibt es da bereits irgendwie eine Bahn, die theoretisch in die nächste Stadt fährt? Oder sprechen wir von ländlichen Gebieten, in denen es gar nichts gibt?
Den Bus 5-mal am Tag.
Mit Sicherheit ist ein ländliches Gebiet, in dem morgens und abends einmal ein Schulbus fährt. Da braucht man das Auto und ohne Auto ist man da aufgeschmissen. In einem Gebiet, in dem aber so wenig Leute leben, fährt ja auch nicht jeder morgens los und kommt abends zurück, sondern Personen haben alle irgendwie individuelle Verhaltensweisen, Zeiten, zu denen man unterwegs ist. Und das ist ja gerade das Problem im ländlichen Raum, dass wir nicht schaffen, das zu synchronisieren und deswegen zu bündeln, so dass es irgendwie Sinn macht, eine Art von Linie anzubieten. Man muss dann auch in zwei Kategorien denken. Einerseits sprechen wir im ländlichen Raum davon, dass man vielleicht von zu Hause zum Einkaufen kommt. Innerhalb des ländlichen Gebietes, da kann so eine On-Demand-Lösung mit Sicherheit eine gute Lösung sein. Kurze Wege, die irgendwie flexibel in einem eingeschränkten Gebiet zurückgelegt werden können. Wenn wir davon sprechen, dass wir von dort irgendwie in die nächste größere Stadt fahren möchten, um zu arbeiten vielleicht, ist es wiederum ein bisschen schwieriger, weil wir können nicht überall die Schiene ausbauen, weil wenn da 5 Leute am Tag hin und zurück fahren, lohnt sich nicht eine Schiene und auch keinen großen Bus zu betreiben. Da wird es dann ein bisschen schwieriger. Da hängt es dann sehr, sehr davon ab, wie die Gegebenheiten halt vor Ort sind. Aber ich glaube, wenn man darüber spricht, dass man innerhalb der Orte in ländlichen Regionen oder auch zwischen verschiedenen Dörfern Angebote schaffen möchte, da können On-Demand-Angebote auf jeden Fall eine Möglichkeit sein.
Und jetzt nochmal absolut Klartext deine Meinung. Wie motiviere ich meine Umgebung? Wie kann die Politik motivieren, nachhaltiger zu werden in der Mobilität? Verbote, höhere Parkgebühren oder zurück zum 9-Euro-Ticket?
Wenn es so leicht wäre, hätte die Politik das bereits beantwortet. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, alle kriegen das 9-Euro-Ticket, das muss ja auch irgendwo finanziert sein. Und die Leute, die mit dem Auto immer gefahren sind, die werden trotzdem nicht Bahn fahren. Die kaufen vielleicht ein paar optional das 9-Euro-Ticket, um halt irgendwie 3 Fahrten damit zu fahren. Also es gibt ja einen ganz großen Teil in unserer Bevölkerung, für die die Nutzung des ÖPNVs kein Kostenfaktor ist. Sondern wir haben vorhin drüber gesprochen, die Religion und den Status des Autos,
genau,
und das Komfort. Genau. Deshalb ist also jetzt nur zu sagen, wir machen das eine oder das andere. Ich glaube nicht, dass das 9-Euro-Ticket alle Probleme aus dieser Welt behebt. Ich glaube aber, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist, dass es das Deutschland-Ticket zum Beispiel mittlerweile gibt, weil wir gerade verkehrstarifzonenübergreifendes Pendeln damit natürlich sehr viel einfacher gemacht haben. Umgekehrt ist zu sagen, wir schaffen nur teuren Parkraum, wird unser Problem aber auch nicht lösen, sondern wir müssen Verkehrssysteme natürlich immer ganzheitlich denken. Das ist leider nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, das eine Hü oder das andere Hot.
Und wenn wir dann alle irgendwann mal autonom fahren, auch eine Horrorvorstellung, dann sitzen alle wieder in ihrem eigenen Auto und schreiben sich Textnachrichten.
Hoffentlich nicht.
Werden wir in 15 Jahren überhaupt noch wissen, wie man eine U-Bahn-Karte, einen Streckennetzplan liest? Oder macht es dann alles unsere Smartwatch?
Einen Streckenplan brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Das könnte schon sein, dass wir das an der Stelle nicht mehr machen müssen. Das ist ja so ein bisschen wie Landkarten liest ja heute auch quasi keiner mehr, sondern fährt nach Google. Und ich vermute, dass irgendeine Art von Support am Ende, machen wir ja heute auch schon ganz viele Leute. Wir fragen den DB-Navigator oder die KVV-App, wie wir von A nach B kommen, und die spuckt uns das dann aus und wir gucken es nicht im Haltestellenplan.
Ne? Ich gucke mir keinen Liniennetzplan mehr an. Ja. Genau. Wenn du jetzt wetten müsstest, was wird zuerst Realität, autonomes Fahren oder ein funktionierender deutscher Bahnfahrplan?
Wahrscheinlich das autonome Fahren. Aber das funktionierende deutsche Bahnfahrplan ist ja auch ein sehr groß gefasstes Ziel. Wenn wir davon sprechen, dass wir überall das autonome Fahren haben, weiß ich nicht. Wenn wir davon sprechen, dass es Gebiete gibt, in denen es das geben wird, dann das autonome Fahren.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, Nadine, für die Mobilität der Zukunft, etwas, das gut und schnell umgesetzt werden könnte, was wäre das?
Wahrscheinlich würde ich mir wünschen, dass wir wirklich anfangen, in der Bildung zu investieren, auch über Mobilität und Möglichkeiten und Konsequenzen aufzuklären. Weil ich ganz stark daran glaube, dass, wenn wir darüber sprechen, dass wir Routinen haben und dass wir Hürden abbauen müssen, dass ich glaube, dass, wenn Kinder mit gewissen Themen aufwachsen, dass dann die Hürde für Veränderung vielleicht auch geringer ist. Und wenn wir da ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man mit kleinen Maßnahmen eigentlich auch gut unterwegs sein kann. Vielleicht würde ich mir wünschen, dass wir schaffen, Sharing-Angebote auch für Familien mit Kindern nutzbar zu machen. Ich selber habe eine kleine Tochter und gerade so in dem Alter zwischen 0 und 3, wo Kinder Babyschalen brauchen oder quasi noch richtig echte Kindersitze, hat man häufig die Hürden, also selbst bei Taxinutzungen ist es ja so, dass man häufig keine Infrastruktur vorfindet oder auch beim Carsharing, dass man seinen eigenen Kindersitz mitbringen muss. Und ich habe das Gefühl, dass uns das als Familie, und das weiß ich von vielen anderen Familien mit kleinen Kindern auch, dass das multimodales Verhalten teilweise erschwert, weil man nicht sagen kann, hey, wir fahren mit der Bahn hin und dann mit dem Auto zurück, abends vielleicht, damit es ein bisschen schneller geht, mit einem Fahrzeug vom Carsharing, weil wir haben ja keinen Kindersitz dabei. Das ist was, was, glaube ich, vielen Familien helfen würde, auch ein bisschen weg vom eigenen PKW zu kommen, wenn man sagen würde, wir schaffen einfach Sharing-Angebote, die auch gut mit kleinen Kindern nutzbar sind, dass es wirklich genug Angebote gibt, die auf Kleinkind-Kindersitze angewiesen sind, dass die auch da sind.
Kindersitze in Shuttles, das ist so unfassbar wichtig. Aber weißt du, manche Apps für den Nahverkehr, da könnte man auch was besser machen, oder?
Am Ende ist es natürlich so, dass die User Experience eine ganz, ganz wichtige ist. Wir brauchen Produkte, die einfach nutzbar sind, wo wir nicht das Gefühl haben, es stellen sich 100 Fragen während dem Prozess, sondern wir brauchen was, was einfach nutzbar ist. Es gibt total tolle Agenturen und das ist sowohl, was das App-Design und die User Experience in einer App angeht, aber natürlich auch die Werbung für Produkte. Gerade diese On-Demand-Verkehre, die zum Beispiel ja auch irgendwie teilweise nur in kleinen räumlichen Flächen angeboten werden. Viele Leute wissen gar nicht, dass es das gibt. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, dass wir vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen irgendwie vielleicht einen neuen Status schaffen. Wir wollen, dass auch der ÖPNV hip, cool, sexy wird. Wir brauchen auch da gutes Marketing. Und das muss ganz klar an der Stelle investiert werden. Und wenn wir dann ein gutes Produkt haben, was hip, cool und sexy ist, dann wird das auch sehr viel lieber genutzt als irgendwas, was kompliziert und nicht bekannt ist.
Eine sexy App, damit fängt's schon an. Eine, die richtig gut funktioniert. Du hast recht. Ich danke dir, Nadine, für das super spannende Gespräch und die vielen tollen Einblicke in eure Forschung. Und ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Abo da und teilt sie mit Menschen, die sich auch manchmal fragen, wie sie in Zukunft unterwegs sein wollen. Bis zum nächsten Mal, bleibt mobil, aber klimafreundlich. Ciao, Nadine.
Tschüss, vielen Dank.
Nachgefragt. Ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.